Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 180. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich ein weiteres Mal in Franken unterwegs und habe in Obernbreit Christian Ottenbreit ans Mikrofon geholt. Christian hat mit dem 2018er seinen ersten Jahrgang heimgeholt, insgesamt 2000 Flaschen waren das damals. Im Rückblick gesteht er, mit diesem Jahrgang so ziemlich alles falsch gemacht zu haben, was man falsch machen konnte. Vor allem viel zu spät gelesen und dann Weine auf Flaschen gefüllt, die viel zu viel Alkohol besaßen. Seither ist jede Menge passiert. Es hat einen deutlichen Flächenzuwachs gegeben und aus 2000 Flaschen sind 50.000 Flaschen geworden. Die Qualitätssprünge von Jahr zu Jahr sind enorm. Hinter allem verbirgt sich eine glasklare Strategie, ein durchdachtes, stimmiges Konzept, auch wenn, wie Christian wiederholt betont, sein Bauchgefühl Takt und Tempo bestimmen. Christian geht es im Kern darum, ein zukunftstüchtiges Weingut auf der Basis ethisch klar definierter Prinzipien so aufzubauen, dass es den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist. Dazu gehört unter anderem die ökologische Bewirtschaftung der Weinberge, die Anpflanzung neuer pilzwiderstandsfähiger Rebsorten und der schonende Ressourceneinsatz. Im Keller setzt er dann ganz auf Spontangärung, langes Hefelager und so wenige Eingriffe wie möglich. Er sagt, wenn die Traubenqualität stimmt, dann ist die Weinbereitung kein Hexenwerk. Dann ist es einfach nur ein Stück weit ein Begleiten des Weinwertungsprozesses und kein Weinmachen. Wir betreiben im Weinberg viel Aufwand, sagt er. Da können wir im Keller die Zügel locker lassen. Schnell hat Christian dann auch sehr, sehr viel Wertschätzung für seine Weine erfahren. Klar, das sind Zufälle, da ist etwas Glück im Spiel. Aber seine Weine sind tatsächlich auf ganz unaufgeregte Weise charmant und generös, super balanciert und alle mit einer tollen Haptik, einem animierenden Gaumenauftritt, cremig, saftig und fordern zugleich exzellente Speisenbegleiter quer durch das Sortiment. Und auch ihr Gewand, in dem sie sich präsentieren, die Flaschenetiketten, sind sehr, sehr ansprechend, modern und doch auch bodenständig, vor allem aber super individuell, eben erfrischend anders. Und all das anscheinend ohne Masterplan. Dafür umso mehr mit ganz, ganz viel Bauchgefühl. Deshalb hört rein in die Episode und begegnet einem jungen Winzer, der unprätentiös und bescheiden und zugleich mit sehr viel Herzblut seinen ganz eigenen Weg in die Weinwelt gefunden hat. Ein Winzer, der in keine der gängigen Schubladen passt. Bühne frei für Christian Ottenbreit aus Obernbreit im Weinbaugebiet Franken. Los geht's! Lieber Christian, ich sende viele Grüße nach Obernbreit ins Fränkische und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Ja, hallo Wolfgang. Ich freue mich riesig, dabei sein zu dürfen, zu können. Und schön, dass wir uns jetzt mal wieder sprechen, ja.
Ich war ja vor ein paar Tagen bei dir, das sind schon 2-3 Wochen her. Da hast du mir dein Weingut gezeigt, die Winothek, den Keller. Wir waren in einem deiner Weinberge unterwegs und haben uns da mal die Bedingungen angeschaut. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen mit vielen Bildern im Kopf ausgestattet, aber das sind natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Deswegen sag doch mal bitte, Christian, wo liegt denn Obernbreit und was ist das Besondere dieser Region?
Okay, ja, also Obernbreit liegt etwa 2 Kilometer südlich vom südlichen Mainpunkt. Also ich zähle uns schon noch in die Region Main-Dreieck. Obernbreit ist auch mehr oder weniger mit Markbreit zusammengewachsen, so was die örtliche Struktur angeht. Und Markbreit ist ja wirklich am genau südlichen Mainpunkt gelegen. Ansonsten sind wir auch ein bisschen im Übergang so Steigerwald, also hier bei uns Obernbreit wird auch immer ein bisschen so das Tor zum Steigerwald genannt. Speziell merkt man das auch bei uns ein bisschen so an den Böden in der Region. Wir haben hier auch so ein bisschen Übergang vom Muschelkalk zum Keuper und das stellt auch eine gewisse Einzigartigkeit schon dar. Ja.
Okay, das heißt, du hast Weinberge mit diesen unterschiedlichen Böden. Das gibt natürlich dann auch ja, durchaus unterschiedliche Weinstile, oder?
Absolut, ja. Ich würde aber schon sagen, charakteristisch, dass der Muschelkalk dominiert, so was die Weinstilistik angeht. Speziell jetzt im Bereich Silvaner, der bei uns in der Region und auch im Weingut eine wichtige Rolle spielt, ist sehr ausschlaggebend, welcher Boden jetzt vorherrschend ist. Und da kann man dann schon auch immer ein bisschen spielen. Für mich ist so der Käuper dann ein bisschen dunkler auch immer vom Einschlag und deswegen ist es auch manchmal so, dass unsere Weine vielleicht auch nicht immer direkt zuordnenbar sind. Ja.
Verstehe. Und das ist also jetzt der Ottenbreit, der Christian Ottenbreit in Obernbreit. Also gibt's da einen Zusammenhang im Namen?
Ja, klingt immer sehr naheliegend, ja, aber es ist reiner Zufall. Also mein Opa kam erst hier als Ottenbreit nach Obernbreit und
Okay.
gab aber da keine historischen, oder es gibt keine historischen Bezüge. Ja, es ist eine lustige Gegebenheit und ja, ich erzähle es immer ganz gern. Man kann da auch immer ein bisschen so mit dem O im Namen spielen, aber wie
Ja.
gesagt, Zufall, ja.
Ja, okay, ich wollte es wissen. Christian, sag mir doch mal, bevor wir ein paar andere Dinge miteinander bereden heute, was ist für dich der perfekte Wein?
Weh. Ja, komplizierte Frage. Könnte man jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber philosophieren. Perfekter Wein grundsätzlich. Ich denke mal, das würden auch viele Kollegen bestätigen. Eigentlich gibt es den gar nicht. Was ich immer als perfekt empfinde, ist, wenn ein Wein sehr gut zu einem Moment passt oder zu einem Essen. Kann aber sein, dass der perfekte Essensbegleiter dann irgendwie am Tag danach auf der Terrasse nicht mehr perfekt ist. Deswegen ist es natürlich schwierig zu beantworten, aber ein perfekter Wein, zumindest nahe an der Perfektion, ist für mich einfach ein Wein, der auch im Kopf bleibt und an den man sich Jahre später noch erinnern kann. Also ich persönlich habe in meinem Leben auch schon, sagen wir so, 5, 6 Weine getrunken, die jetzt nah an der Perfektion waren und an sowas erinnert man sich dann immer. Aber ich sage mal, als Winzer versucht man natürlich immer an das Perfekte heranzukommen, aber es ist natürlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja.
Wie schmeckt denn sowas?
Wie schmeckt sowas? Ja, Perfektion ist für mich halt auch, was ich zumindest immer auch versuche mit unseren Weinen zu erreichen, ja, ist Mineralität, einfach Weine, die auch die Herkunft wiedergeben und dann halt auch reifen können und das auch tun, sage ich mal, dann ist es für mich schon zumindest sehr, sehr gut. Aber ich persönlich würde auch sagen, den ultimativ perfekten Wein habe ich auch noch nicht getrunken, von daher kann ich ja auch nicht sagen, wie der schmeckt.
Aber du hast ja eben schon angedeutet, was er dir gibt, nämlich Zufriedenheit, eine ultralange Erinnerung an ihn. Ne?
Ja.
Das ist vielleicht leichter zu beantworten als die Frage, wie er schmeckt, nämlich was er einem in dem Moment gibt, wenn man ihm begegnet.
Ja, genau. Also das würde ich schon ja sagen, dass es leichter zu beantworten ist. Also Emotionalität finde ich immer sehr wichtig bei einem Wein. Er muss irgendwie was wecken in einem. Ja, und da sind wir wieder auch beim Thema Speisebegleitung. Also ich gehe auch gerne mal mit meiner Frau zusammen zum Essen und dann, wenn dann der Wein in diesem Moment einfach beiden gefällt und passt, dann weckt das auch eine gewisse Emotionalität. Man kann sich quasi auch ein bisschen in dem Wein verlieren. So, ich hatte das schon erlebt, dass man dann irgendwie gefühlt eine Stunde nur über diesen Wein spricht. Und das ist dann für mich schon auch etwas, was sicherlich einen guten Wein auch ausmacht.
Ja. Christian, was kostet sowas? Also einmal dich in der Produktion und den Konsumenten beim Kauf. Viel oder muss nicht sein?
Muss nicht viel kosten, ja. Natürlich Weine, weil ich gerade schon gesagt habe, auch Langlebigkeit. Natürlich ein Wein, der jetzt irgendwie 12 Monate plus liegt im Fass auf der Hefe. Natürlich kostet das dann in der Regel auch mal ein, 2 Euro mehr. Aber guter, oder um jetzt bei dem Thema perfekt zu bleiben, gute, perfekte Weine müssen nicht zwingend teuer sein. Ja, das möchte ich mal jetzt nicht miteinander in Verbindung bringen. Aber in der Regel ist es dann schon auch eher im höherpreisigen Segment zu sehen, ja.
Ja, weil du einfach dann in diesen Fällen in der Regel auch ein Stück mehr Aufwand betreiben musst im Weinberg, vor allem
Ja,
vielleicht niedrigere
richtig.
Erträge hast, längere Lagerzeiten im Keller hast, und das muss sich nicht in horrenden Preisen niederschlagen. Also wir reden da jetzt nicht zwangsläufig über dreistellige Summen, sondern das geht
Ja.
sicherlich auch im Bereich bis 20, 25 Euro, ne?
Absolut.
Ja.
Ja, gebe ich dir recht, ja.
Ja. Christian, im Grunde genommen will ich Folgendes mit dir heute bereden. Das ist ein Thema, was sich mir aufgedrängt hat in den Stunden, wo wir zusammen waren. Dein Papa war noch Genossenschaftswinzer. Du bist jetzt der Erste quasi in der Familie, der sich entschieden hat, das Ding auf eine andere Basis zu stellen, nämlich selbstständiger Winzer zu sein. Deswegen ist es, glaube ich, sehr interessant, mal die verschiedenen Stationen uns anzugucken, wie dir dieser Transformationsprozess gelungen ist, also der Aufbau des Weinguts, die Profilierung als selbstständiger Betrieb. Was hast du dafür tun müssen im Weinberg, im Keller, was die Gebäude vielleicht anbelangt, die Kommunikation nach draußen hin? Da ist ja vieles zu tun, ne? Partner finden, die deine Weine im Handel, in der Gastro auch verkaufen.
Ja.
Dass das nicht alles schwupp von heute auf morgen geht, ist völlig klar.
Ja.
Das möchte ich mit dir mal bereden, aber zunächst nochmal genau gucken, was hast du eigentlich für Voraussetzungen für diesen Job mitgebracht? Du hast mir damals gesagt, das war gar nicht so ganz klar, dass du Winzer werden würdest. Du hattest ja erst ganz andere Ideen, ne?
Richtig, ja. Also grundsätzlich vielleicht erstmal zu den Gegebenheiten hier. Also ich bin hier aufgewachsen in Obernbreit, in einem recht alten Gehöft in Anführungszeichen. Meine Eltern hatten ganz klassisch Landwirtschaft, Gemischbetrieb, und haben aber ein bisschen Rebfläche auch gehabt und haben die aber nur als Traubenerzeuger ja, produziert, oder die Trauben nur erzeugt, sage ich mal, und die dann abgeliefert. Und das war so mal die Basis. Also ich bin quasi schon immer mit, oder Landwirtschaft, da bin ich groß geworden, ja, und trotzdem war es nie ein Traum von mir. Also ich war jetzt kein Kind, das mit 8 Jahren gesagt hat, boah, ich übernehme hier mal den Bauernhof, oder geschweige denn, ich mache mal irgendwie was in die Richtung Weinbau, oder Schlepper fahren war jetzt auch nie, was ja oft. Ich habe auch selber einen Junior mittlerweile, und da ist natürlich das Traktorfahren schon auch immer Thema. Ich war da nie so das Kind. Und ja, aber trotzdem ist es so, dass man halt damit lebt und damit aufwächst und natürlich das trotzdem in sich verinnerlicht. Aber man muss, oder so ging es mir zumindest, ich musste das auch erst lernen, ja, über die Jahre. Und es war dann bei mir so, dass ich dann nach der Schule eigentlich Architektur studieren wollte. Hatte dann so, wie man das hat als 18-, 19-Jähriger, eher so ein bisschen Feiern im Kopf zu dieser Zeit. Dann, ja, Studium war dann irgendwie Einschreibung verpennt und tralala und so weiter. Und damals war mein Papa hier in der Genossenschaft bei uns, so ein bisschen in der Geschäftsführung, und hat dann gesagt, also bisschen, was soll das jetzt schon machen, und hat mich dann auch so ein bisschen in die Weinbaurichtung reingeschoben, was jetzt nicht heißt, dass ich da komplett fremd war dem Ganzen gegenüber. Allerdings hatte ich das zuvor eigentlich nie so wirklich als Berufswunsch in Erwägung gezogen. Ja, und so ist das Ganze dann so mal ins Laufen gekommen, ja, und dann habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Und habe den Beruf dann so nach ein, 2 Jahren lieben gelernt. Es war dann auch am Anfang so ein bisschen eher Liebe auf den zweiten Blick.
Okay. Waren die Ausbildungsbetriebe da vielleicht auch Inspirationsquelle?
Absolut, ja. Also grundsätzlich erstmal so, was für mich sehr wichtig war, einfach mal was anderes zu sehen. Ja, einfach mal erstmal grundsätzlich, wie macht man das eigentlich? Weil ich hatte ja nur die Traubenerzeugung bislang erfahren, sage ich mal. Und natürlich ist es dann so, dass man über die Jahre versucht, auch viele Betriebe zu sehen, möglichst viele Erfahrungen auch in der Praxis zu sammeln und sich davon dann auch ein bisschen inspirieren zu lassen, ja. Ist ja in jedem Berufsfeld. Es ist
Ja,
jetzt nicht nur im
ja,
Weinbau so, denke ich, ja.
ja. Die Lehre hast du wo gemacht?
In dem Hofen, Weingut Thomas Mendt, sehr familiär geprägt, aber wirklich von der Pike auf. Es war jetzt kein Betrieb, wo ich nur irgendetwas in eine Richtung gemacht habe, sondern wirklich von bis, also viel im Weinberg, viel auch im Keller, Weinproben abgehalten. Und das war eigentlich im Nachhinein ein Glücksgriff, weil ich dann relativ früh eigentlich schon fit war, in Anführungszeichen, in mehreren Bereichen. Ja.
Okay. Also das war komplex, das, was du da hast tun müssen und warst nicht quasi nur im Außenbetrieb tätig.
Der Winzerberuf ist ja eigentlich so viel, viel umfassend, sage ich mal, dass es schon wichtig ist oder interessant sein kann, wenn man in jedem Feld dabei sein darf. Aber ich fände es jetzt auch ein bisschen lame, also lahm, ja, sage ich mal, langweilig, wenn ich
Ja.
jetzt irgendwie nur eine Woche lang Wein etikettiere oder sowas. Also es kann der für mich interessanteste Beruf der Welt sein, aber es könnte auch einer der langweiligsten sein. Kommt halt immer darauf an, wie weit man das ganze Berufsfeld abdecken darf.
Wann erfolgte dann der Einstieg ins elterliche Weingut mit Verantwortung?
Ja, also ich hatte nie irgendwie so einen Businessplan. Ich habe mich mehr oder weniger treiben lassen, würde ich sagen. Also ich war dann einige Jahre bei Manfred Rothe in Northeim. Ist auch ein bisschen ein Bio-Pionier vielleicht schon ein Begriff. Und habe dann da auch viel über die Bio-Weinbereitung erfahren. Und der Manfred ist so, der hat mich immer ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Also es war schon eine Inspiration auch, die Art und Weise, wie er diese ganze Gesamttätigkeit des Weinbaus, der Landwirtschaft sieht. Und das hat mir dann auch schon noch mal ein bisschen mehr einen Push gegeben. Und wir haben da wirklich so viel experimentiert, damals auch in dem Betrieb. Also das war so zwischen 2010 und 2015, also auch schon ein paar Jahre her. Aber in dieser Zeit kam das dann in mir hoch, hey, irgendwie möchte ich auch experimentieren und sowas mal selber ausprobieren. Ja, und das hat dann auch ein paar Jahre gedauert. Aber es ist halt immer mehr in mir gewachsen, so dieser Wunsch. Aber der Grundgedanke war einfach nur experimentieren, ohne dass da dann irgendwann ein Weingut hinten dran steht. Aber es war schon einfach die Liebe danach, Wein zu machen. Und die hat mich dann getrieben.
Ja.
Und so ging das dann los, ja.
So ging das los. Und dein Papa hat irgendwann dann losgelassen und hat dich quasi das Ruder übernehmen lassen, oder wie funktionierte dies?
Ja, genau. Also ich habe dann irgendwann hier den elterlichen Hof überschrieben bekommen und Landwirtschaft haben wir dann abgegeben, weil war auch nach wie vor jetzt nicht mein Metier, da irgendwie was weiterzumachen. Und es war am Anfang ein bisschen zäh, muss ich sagen, weil mein Papa schon auch die gewisse Verbindung hatte zu der Genossenschaft und dann auch immer ganz, ganz dezent, also wirklich ganz, nicht, dass das falsch verstanden wird, aber schon dezent gebremst hat und immer, ja, und so.
Ja, verstehe, verstehe, klar.
Ja, aber ja, wenn dann einem selber halt alles gehört, dann kann man auch machen, was man will. Und so habe ich das dann auch gemacht und habe dann 2017, 2018 den Betrieb mehr oder weniger in der heutigen Form gegründet
Ja.
und habe mir dann zwei neue Rebflächen gepachtet und weil mein Papa dann die eigenen Weinberge noch selbst besessen hat. Das war damals noch ein bisschen, ja, es war schon betriebsintern ein bisschen kompliziert, aber mit dem halben Hektar konnte ich dann machen, was ich will oder wollte damals und ja, so hat es dann begonnen. Waren recht interessante Parzellen, weil halt die auch sehr mit unterschiedlichen Rebsorten bestockt waren. Ja.
Das heißt, Christian, in dieser Übergangsphase, Ich nenne das mal, du hast zwar schon das eigene Weingut gegründet, aber ein Teil der familiären Weinberge waren noch im Besitz des Vaters.
Ja.
Und der hat dann auch die Ergebnisse, nämlich die Trauben, nach wie vor der Genossenschaft abgeliefert.
Richtig. Genau so
Okay,
war das.
so war
Ja.
das und das war wie, oder ist das heute immer noch so oder hat sich das mittlerweile in andere Bahnen entwickelt?
Das hat sich dann in andere Bahnen entwickelt, auch recht schnell, muss ich sagen. 2018 war dann so wirklich der erste Jahrgang. Können sich viele noch erinnern, vielleicht
Sehr warm, ja.
sehr warm, ja, sehr heiß und dementsprechend, also ich habe im Nachhinein gesehen, alles falsch gemacht, was man da falsch machen konnte. Heute lache ich drüber, damals war das schon so, naja, okay, habe ich mich selbst auch hinterfragt, ist das alles der richtige Weg? Wir hatten, um es auf den Punkt zu bringen, einfach Weißweine mit zu viel Alkohol, weil wir einfach den Lesezeitpunkt so ein bisschen nicht
Verpasst
auf
habt,
den
ne?
Punkt verpasst haben, genau. Und aber dann so 19, 20, 21 waren dann Jahre, wo ich auch gemerkt habe, dass ich mich selber auch verbessere und weiterentwickle habe ein Stück weit. Und dann war irgendwann auch der Gedanke, hey, also wir haben begonnen mit 2000 Flaschen. Ja, und dann, also das war Hobby, sag ich mal.
Ja.
Und dann irgendwann kam dann die Idee, hey, wir haben hier einen großen Hof, was die Hoffläche angeht. Lass doch mal ein bisschen mehr machen, ja. Und dann gab es irgendwann mal ein paar klärende Gespräche, auch mit meinen Eltern, mit meiner Frau und auch mit der Genossenschaft. Und seit 2 Jahren haben wir dann alles abgestoßen, haben aber auch komplett neue Flächen dazu bekommen und sind jetzt so bei knapp 8 Hektar angelangt und füllen, sage ich mal, wenn wir jetzt den Jahrgang komplett in der Flasche haben, so Richtung 55.000 Flaschen.
Okay.
Und es ist natürlich schon ein Schritt von 2.000 auf 50.000.
Absolut.
Ja, und da bin ich auch im Nachhinein gesehen schon auch stolz drauf. Aber es war halt auch ein bisschen Zufall, dass es dann so kam, wie es kam, zumindest in den Anfangszeiten. Natürlich hat man dann irgendwann schon gemerkt, das funktioniert und wir arbeiten jetzt fokussiert auch darauf hin, unser eigenes Weingut zu haben und nicht nur irgendwie ein Hobbybetrieb, ja.
Bist du dann in dieser, ich nenne es nochmal Übergangsphase von diesen 2000 dann zu diesen bis heute 50.000, hast du da einen Masterplan für dich entwickelt? Ich will das jetzt so weiterentwickeln, ich brauche eine gewisse Größe, ich brauche neue Lagen, ich habe auch Lust auf bestimmte Rebsorten dann. Ich will vielleicht sogar Weine mit einer ganz bestimmten Stilistik erzeugen oder waren das Dinge, die sich dann eigentlich im Grunde genommen beim Gehen ergeben haben?
Ja, also ich denke mal, eine gewisse Idee oder Philosophie muss dann schon auch sein. Und das hatten wir dann auch. Wir haben dann auch viel umstrukturiert, teilweise Flächen komplett neu dazu bekommen, die dann aber auch gerodet und neu bestockt, weil natürlich auch, wir hatten dann zu der Zeit am Anfang auch noch recht viel Bacchus. Und ich denke, muss man nicht mehr erklären, also es ist eine Rebsorte, die sich in mehrererlei Hinsichten schwer tut. Und dann halt auch einfach Sorten angepflanzt, die sich mit dem Klimawandel leichter tun. Ein bisschen Piwis, um auch also wir haben dann auch diesen Bio-Gedanken schon recht früh auch mit dem Background in den Weingütern, wo ich davor war, auch schon recht früh verinnerlicht. Und natürlich ist es auch immer so, wenn man nie umswitcht, dann bekommt man auch nie Ergebnisse. Und dann haben wir halt in manchen Jahren auch mal viel gerodet. Haben aber trotzdem speziell auch im Burgunder- und Silvaner-Bereich auch sehr alte Reben, worauf ich auch ziemlich stolz bin. Und die Mischung macht es dann so ein bisschen. Und um jetzt auf die Weinstilistik zu kommen, also grundsätzlich bin ich schon auch ein Liebhaber des burgundischen Weinstils, sage ich jetzt mal. Also wir arbeiten auch recht viel mit Holz und das ist schon auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Thema Spontangärung und dann auch langes Vollhefelager und dann auch ein bisschen naturweinmäßig Low Intervention. Also das ist schon so ein bisschen auch die Philosophie, die wir auch verfolgen, weil es auch so die Weine sind, die ich privat sehr gerne trinke. Und natürlich hat man da dann auch eine Leidenschaft. Also ich mache auch immer so ein bisschen Learning by Drinking, würde ich sagen. Das heißt, sehr viel probieren und es ist einfach etwas, was man mit auf den Weg geben kann, oder ich zumindest so im Nachhinein gesehen, einfach große Weine, möglichst viele versuchen zu probieren und so einen Eindruck für sich selber gewinnen, und dann kann man da auch so ein paar Sachen mitnehmen, ja, für sich selbst.
Ich finde es immer spannend, dieses Verhältnis mir mal anzugucken, die individuelle Präferenz für bestimmte Weinstile. Du hast ja in dem Falle sogar den Begriff Burgundisch in den Mund genommen. Und dann gibt es ja immer auch sowas wie das Lokale, ne? Die lokalen Traditionen. Und das muss ja nicht per se unbedingt zueinander oder gut zueinander passen. Da könnte ja auch sozusagen eine individuelle stilistische Präferenz bei dir aufscheinen, die mal, sagen wir mal, zur lokalen Tradition des Silvaners zum Beispiel gar nicht unbedingt passt. Also war das ein Konflikt oder hast du gleich gemerkt, auch dass die Dinge passen da ganz gut zueinander?
Also grundsätzlich mal würde ich das nicht zwingend auf eine Rebsorte beschränken, dieses Burgundische in Anführungszeichen. Also wir haben auch sehr früh, weil wir damals zu Beginn einfach nicht viele Rebsorten hatten, experimentiert, ein Jahr lang ins Holz gelegt, langes Vollhefelager. Und das Witzige war, den hatte ich dann auch oft auch auf Blindverkostungen dabei, und die meisten, wenn man so in einen Raum gefragt hat, waren dann auch bei Chardonnay. Also, ich sag mal, Burgundisch ist ja im Endeffekt nicht nur direkt auf eine Rebsorte zu beschränken, sondern eher halt eine gewisse Stilistik, die im Übrigen auch sehr, sehr gut zu unserem Silvaner hier passt. Und ich glaube, dass die Silvaner, die wir heute so als die großen Silvaner bezeichnen, glaube ich, die wären vor, ja, 40 Jahren noch ganz anders wahrgenommen worden. Von daher, da hat sich auch viel getan, was auch den Holzfassausbau angeht. Und was jetzt unsere Voraussetzungen hier angehen, also wir haben natürlich auch sehr kalkige Böden und mittlerweile auch die klimatischen Voraussetzungen recht ähnlich wie, um es jetzt nochmal auf das Burgund zu oder mit dem Vergleich zu ziehen, das ist mittlerweile schon recht ähnlich, ja. Mein Traum war dann auch früh, einfach auch Chardonnay und die Rebsorten nicht nur, also dass wir die halt dann auch im Anbau haben, ja. Also das, ja, das haben wir dann halt auch früh begonnen schon umzustrukturieren.
Was ich verstanden habe, das ist, dass die Stilistik speziell auf den Silvaner bezogen tatsächlich ja auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern gerade in den letzten 10, 15 Jahren doch in eine sehr dynamische Entwicklung übergegangen ist gegenüber den früheren Stilen. Und man könnte durchaus sagen, dass da im Moment auch noch verschiedene Prozesse, Findungsprozesse, stilistische Identität da in so einem Findungsprozess drinne steckt. Und insofern ist es, glaube ich, ganz normal, dass sich der eine Winzer mehr für den Ausbau im Holz entscheidet, der andere mehr für den Ausbau im Edelstahl. Wiederum andere experimentieren mit ganz anderen Materialien. Da ist ja auch mal die Amphore im Spiel, mal ist Zement im Spiel. Also ich denke, das ist eine ganz gute Phase, um dann vielleicht auch in ein paar Jahren ja zu mehr Homogenität im Silvaner-Ausbau wieder zu kommen.
Absolut, ja. Und da sind wir auch, glaube ich, schon ein bisschen fortgeschritten mittlerweile. Ganz wichtig ist natürlich auch in dem Zusammenhang, dass man einen Austausch hat mit Kollegen ein Stück weit, und auch diese extremen Sachen, die dann teilweise auch ein bisschen zu extrem sind, aber die sind halt einfach auch wichtig, um Erfahrungen zu sammeln. Beispielsweise biologischer Säureabbau jetzt im Silvaner-Bereich ist etwas, glaube ich, das hätte vor 40 Jahren, da hat man ja gezielt versucht, das
Zu verhindern, ja.
zu verhindern, ja. Und das ist natürlich auch etwas, was durch die Naturweinszene ein bisschen aufgekommen ist und ist heutzutage ein, ich sage jetzt mal, fast Standard-Stilmittel beim Silvaner auch. Aber das ist einfach auch so ein Beispiel dafür, wie einfach ausprobieren und Erfahrungen sammeln dann irgendwann auch dazu beiträgt, dass es in der Gesamtheit eben angenommen wird. Und sowas befruchtet dann natürlich auch, ja. Und das ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Es ist einfach spannend mittlerweile zu sehen, wie viele unterschiedliche Silvaner es gibt, was so die Stilistik angeht. Natürlich haben wir da noch viel Potenzial vor uns hier in Franken, aber wir sind da auch schon, glaube ich, auf einem
Ja, ich denke, ihr seid in Franken da auf einem guten Weg. Auf diesem Weg schon sehr viel weiter, als in der Öffentlichkeit, glaube ich, wahrgenommen wird.
Das glaube ich auch, ja. Also kann ich unterschreiben. Ich hatte jetzt die letzten Wochen auch einige Tastings, war Wochenende mal wieder in Berlin. Und da wird der Franke immer noch so ein bisschen als, ja, als, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll,
Underdog.
wahrgenommen. Und dann probiert man und dann heißt es immer, oh, das ist ja so spannend. Wahnsinn und aber die Leute gehen oft auch mit einer gewissen Voreingenommenheit an das Thema Silvaner ran und sind dann aber immer erstaunt, wie international das doch mittlerweile zum Teil schon ist, ja. Es ist aber insgesamt das sicherlich ein langer Weg, den man nur als Gemeinschaft bestreiten kann, um den Silvaner dann auch, um jetzt beim Silvaner zu bleiben, auch ein bisschen halt nach außen weiter zu rauszutragen.
Ja. Aber meinst du nicht, man könnte es auch dann mit sozusagen mit der Internationalität der Stilistik auch übertreiben? Also, weil du gerade sagst, die haben in Berlin, ja, ist, dass der so international sein kann. Es ist ja im Grunde genommen eine doch eine lokale Rebsorte in Franken, in Rheinhessen. Da wäre es ja auch gut. Es bliebe eine lokale Rebsorte, die man einer bestimmten Region, nämlich euch in Franken, zuordnet, und da natürlich ein Top-Aushängeschild ist auf einem hohen Niveau, so wie das ja auch für andere Top-Weine in der Welt gibt, für die Jura-Weine, für den Beaujolais, für die Burgunder. Das sagt man ja auch nicht, ne? Das ist ein Wein wie, sondern das ist der Jura, ne? Und das
Das
ist Burgund und
ist
das ist
richtig.
Beaujolais. Das macht ja eine lokale Identität aus, die auch von Dauer dann ist.
Absolut, ja. Geb ich dir schon auch recht, ja. Und dann ist dann halt vielleicht auch ein bisschen meine persönliche Präferenz, den Silvaner eher ein bisschen internationaler zu sehen. Aber ganz klar bleibt es dann auch jedem Weingut sich selbst überlassen, wie er die Rebsorte sieht. Ich für meinen Teil sehe halt auch schon das Potenzial. Also ich finde, es gibt wenige Rebsorten, die Herkunft besser widerspiegeln oder die auch als Speisebegleiter so gut funktionieren in der Breitheit, sage ich mal, wie der Silvaner.
Ja.
Und deswegen auch als junges Weingut möchte ich das halt nicht, man will sich ja auch immer ein bisschen messen, so ein bisschen der gewisse Konkurrenzkampf, also ist schon auch da, so gesund zumindest, ja. Und dann ist das halt jetzt einfach so für mich zumindest ein Kompliment, wenn jemand sagt, hey, dein Silvaner kommt burgundisch daher, sage
Ja,
ich mal.
verstehe, verstehe.
Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie für irgendjemanden aufdrängen möchte. Ja, das ist jetzt so mein persönliches Empfinden.
Ja, verstehe dich da. Burgundisch kann man ja auch durchaus als ein Kompliment auch auffassen. Das ist ja, ne, man sagt doch zu vielen anderen Weinen, haben was Burgundisches. Das heißt, sie sind fruchtreduziert, sie sind in der Regel ein Tick salziger als andere, haben eine höhere Mineralität, sind im Holz ausgebaut, sind länger auf der Hefe gelegen, haben den biologischen Säureabbau und, ne? Wenn man das einfach mal als burgundisch bezeichnet, dann gibt es natürlich viele Weine in der Welt, die burgundisch sind, ohne jetzt
Absolut.
Chardonnay und Pinot zu sein.
Ja.
Der Silvaner hat ja noch einen Vorteil, glaube ich, auch. Er ist relativ robust im Hinblick auf den Klimawandel, ne?
Super, ja. Also speziell was das Thema Hitze angeht, oder auch Trockenheit, muss ich sagen. Habe ich jetzt auch in der Praxis gemerkt, dass es kaum bessere Rebsorten gibt. Ich würde mal sagen, dass vor 40 Jahren viele Kollegen damals nicht geglaubt hätten, dass es irgendwann mal, dass der Silvaner mit solchen Bedingungen zurechtkommt. Einzige Gefahr, die ich immer ein bisschen sehe, ist, dass es dann, was den Alkohol angeht, aber das hat man mit anderen Rebsorten auch, ein bisschen zu warm, ein bisschen zu brandig wird. Aber abgesehen davon, wenig Probleme mit Sonnenbrand, eine gewisse Trockenresistenz, da ist der Silvaner schon sehr, sehr weit vorne.
Ja,
Ja.
Ja, aber wenn ich mir dein Portfolio insgesamt angucke, Christian, dann bist du ja doch bei weitem kein reiner Silvaner-Betrieb, sondern du scheinst eine gewisse Vorliebe auch für eine gewisse Diversität, auch was die Sorten anbelangt, zu haben. Oder ist das der Tatsache geschuldet, dass du die Lagen einfach so bekommen hast und gesagt hast, okay, damit beginne ich erstmal?
Es ist eine Entwicklung, die ich so jetzt auch nicht geplant hatte. Bin ich grundsätzlich vielleicht gerade noch in so ein bisschen verspielteren Stadium, würde ich mal sagen. Wir haben aktuell noch so eine Phase, wo ich versuche, irgendwie jede Parzelle einzeln auszubauen. Ist vielleicht gerade auf der Karte noch ein bisschen breit gefächert, wollen wir ein bisschen straffen, aber wir haben aktuell auch sehr, sehr viele Rebsorten, muss ich sagen. Und warum, weshalb, ist jetzt auch schwierig zu beantworten. Es ist halt so, dass wir dann da irgendwie über 20 Weine aktuell
Ja.
haben und ich bin halt auch ein Winzer, sage ich mal, der dann eher eine Parzelle auf 10 kleine Fässer aufteilt, bevor sie dann in einen großen Edelstahltank packt. Und dann hat man halt oft die Phase, dass zwei Fässer gehen in diese Richtung, zwei Fässer gehen in eine andere Richtung. Dann will man halt quasi die unterschiedlichen Typizitäten auch den Leuten zeigen. Und dann füllt man halt auch manchmal eine Parzelle, die komplett unterschiedlich sein kann, in zwei Linien. Ja. Und so ergibt sich das dann so ein bisschen, dass man da dann auch manchmal ein paar Weine mehr hat, ja.
Verstehe. Christian, es ist natürlich so, dass ihr als Genossenschaftsbetrieb lange Trauben produzieren musstet und das Handwerk natürlich auch beherrscht habt, zumindest in der Familie. Weinbau war also, sagen wir mal, für dich natürlich auch, musstest du lernen, aber das ist sozusagen etwas, was in der Familie auch eine Menge an Wissen da ist. Und dein Papa, den habe ich ja auch gesehen, das ist ja nicht so, dass der gar nichts mehr macht, ne? Der ist ja immer noch mit von der Partie. Aber im Keller, da musstest du ja erstens ganz neue Bedingungen schaffen und
Ja.
konntest da sicherlich auch nicht auf die Erfahrungen und Kompetenzen der Familie zurückgreifen, oder?
Natürlich, wir hatten ja auch gar keinen Keller im klassischen Sinne. Also das musste erstmal ein bisschen geschaffen werden, nachdem wir uns dann auch vergrößert haben. Und dann ist die Räumlichkeit A sehr wichtig, dass man irgendwie nicht hier zwischen irgendwelchen Gitterboxen dann einen Tank stehen hat, sondern es muss ein klassischer Keller da sein. Und dort ist es, was ich vorhin schon mal erzählt habe, dann auch, aber auch einfach sehr viel Erfahrung. Also ich mache mittlerweile viele Dinge auch anders im Vergleich zur Ausbildung, was man dort gelernt hat oder in Studienzeiten, was man da so erfahren hat. Es ist einfach viel Learning by Doing und man lernt auch jedes Jahr so ein bisschen dazu. Und ich glaube, je älter man wird als Winzer, als Keller wird in Anführungszeichen, desto mehr oder desto größer ist auch der Erfahrungsschatz und man weiß auch, was hat in dem Jahrgang nicht so gut geklappt, was war gut und so baut sich dann über die Jahre auch ein gewisser Erfahrungsschatz auf, der einem dann natürlich auch hilft, ja.
Im Weinberg werden die Reben älter und das Qualitätspotenzial steigt im Grunde genommen, wenn man ansonsten alles mit der Pflege richtig macht und sie nicht überlastet,
Ja.
jährlich. Und ja, so ist es, glaube ich, auch mit deinen Erfahrungen, insbesondere im Keller, aber auch im Weinberg. Die spielen eine Rolle
Ja.
und man kann sie nicht einfach schnipp und kann da diese Jahre überspringen, ne?
Ja, genau, ist schon so, ja. Und grundsätzlich ist es mittlerweile auch, was ich so gelernt habe, wenn die Traubenqualität stimmt, dann ist es auch kein Hexenwerk, ja, dann ist es einfach nur ein Stück weit ein Begleiten des Weines und kein Wein machen in diesem Sinne.
Ja.
Und wir betreiben im Weinberg, ist es mir auch sehr wichtig, dass ich auch wirklich noch Handarbeit im Weinberg mache. Natürlich mit mehr Terminen wird es auch immer schwieriger, aber ich schaue schon, dass wir maximal gute Trauben auch erzeugen. Stichwort Handlese, was aber natürlich heutzutage auch in den Top-Betrieben auch Standard ist. Aber dann musst du auch nichts schönen oder nichts abtrennen, sondern dann kannst du, es geht schon los nach dem Pressen, dann braucht man aus meiner Sicht kaum eine Vorklärung zu betreiben, sondern wenn die Traum wunderschön ist, warum soll ich dann da was wegnehmen? Ja, das ist ja nicht mein Sinn und meine Idee. Und deswegen Weinberg, hoher Aufwand, und im Keller ist es dann eher so ein Begleiten.
Ja. Okay. Und da hast du also schon dein Herangehen, dein Konzept gefunden, und wirst es im Grunde in den nächsten Jahren weiter perfektionieren, von jedem Jahrgang ein bisschen lernen. Wie weit ist die Umstellung auf ökologischen Weinbau bei dir jetzt?
Also wir haben begonnen zum 01.01.2023. Auch die Jahre zuvor haben wir ein bisschen experimentiert schon, aber halt ohne Zertifizierung. Und dann, es ist für mich auch immer so ein bisschen, wenn ich Bio-Weinbau gut betreibe, dann kann ich den Wein vielleicht schon nochmal so in eine andere Qualitätsschiene heben. Wenn ich ihn aber schlecht betreibe, dann, dann schwimme ich ganz unten. Mhm. Also was ich damit sagen will, man kann auch vieles falsch machen. Es klingt immer so romantisch, so, wir machen jetzt Bio. Aber ich habe da einen großen Respekt davor gehabt. Dementsprechend war das für mich auch wichtig, auszuprobieren. Ich hatte dann auch oft Leute da, die meinten, ja, warum traust du dich nicht, und irgendwie macht ihr halbherzig, weil ich immer erzählt habe, eigentlich machen wir Bio, aber ohne Zertifizierung. Mhm. Aber es war einfach sehr wichtig, Erfahrungen zu sammeln, und diesen Schatz, den hat man dann irgendwann sich aufgebaut, und auch die Rebflächen brauchen eine gewisse Vorbereitung. Wir haben auch Rebflächen übernommen, die wirklich, sage ich mal, intensiv genutzt wurden, und da kann ich jetzt nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, so, ja, du bist jetzt von Mineraldüngung überlastet, plötzlich ein biologischer Weinberg. Das braucht ein paar Jahre Vorbereitung.
Wo liegen deiner Meinung nach die Hauptrisiken? Du hast ja gesagt, wenn man es gut macht, dann kann Großes entstehen, und wenn man es nicht gut macht, dann schwimmt man ganz unten. Wo liegen da die größten Risiken?
In mehrerlei Hinsichten, würde ich mal sagen. Also zum einen natürlich die Traubengesundheit ist ganz klar, und es muss auch klar sein, dass man in einem biologisch bewirtschafteten Weinberg mehr Handarbeit leisten muss. Das ist eine gewisse Grundvoraussetzung. Und um jetzt nochmal bei dem Beispiel von uns so zu bleiben, also ich habe dann auch Weinberge übernommen, die wirklich mastig, würde ich es mal beschreiben, waren. Das heißt, schon auch arg mineral gedüngt. Und dann heißt es natürlich auch, dass solche Trauben leichter platzen, leichter aufreißen, und solchen Prozessen muss man einfach auch durch gezielte Bodenwirtschaft einfach ein bisschen vorbeugen. Wir haben dann einfach auch viel über Begrünungen geregelt, haben dann teilweise überhaupt keine Düngung mehr gemacht, nicht mal mehr organisch, einfach um die Kraft ein bisschen wegzubekommen, und das hat mittlerweile auch Früchte getragen, würde ich sagen, ja, aber Traubengesundheit ist immer das A und O, und damit meine ich jetzt nicht so klassisch Pflanzenschutz, sondern einfach auch so dieses Ganze drumherum, diesen ganzen Gedanken zu verstehen, und das muss man, sage ich mal, verstanden haben, und dann hat man eigentlich so die größte Gefahr schon überwunden. Natürlich kommen dann auch so Extremjahre hoffentlich nicht mehr oft vor wie 21, wo man ein Stück weit auch gegen Windmühlen kämpft, wenn es zu feucht wird. Aber ansonsten glaube ich, wenn man sich mit dem Gedanken Weinbau beschäftigt, führt der Weg automatisch zum Biologischen. Also ging es zumindest mir.
Aber Christian, wenn ich mir sozusagen deine Ansprüche mir auf der einen Seite nochmal vergegenwärtige und auf der anderen Seite gucke, da hat der Christian Ottenbreit viele neue Lagen übernommen, nicht immer im allerbesten Zustand, so wie du es beschrieben hast. Ja. Da verlangt es doch auch von dir jetzt in der Phase eine ganze Menge Geduld, die du aufbringen musst, bis sich dann das in so eine neue, gute Balance entwickelt hat, die du dann da letztendlich brauchst, um die Weine machen zu können, die dir vorschweben. Also da kannst du nicht mit Ungeduld, funktioniert das ja nicht.
Ja, grundsätzlich bin ich leider ein sehr ungeduldiger Mensch. Das musste ich auch erst lernen. Aber ja, es ist, wie du sagst, es ist schon auch, man plant quasi immer 3, 4 Jahre voraus, sage ich mal. Und die Prozesse, die man dann jetzt anstößt, die tragen dann halt auch erst in ein paar Jahren Früchte. Und das hat dann schon auch was mit Geduld zu tun, ganz klar.
Ich meine, es gibt ja kaum einen landwirtschaftlichen Beruf oder einen Produktionszweig, wo der Faktor Zeit so eine Rolle spielt wie im Weinbau.
Ja, das stimmt, ja. Also geht ja schon los mit Rebflächen, bis sie im besten Alter mal sind. Also wenn ich mir überlege, ich pflanze heute einen Weinberg und der ist dann 30 Jahre alt, also quasi dann im besten Alter aus meiner Sicht,
Bist du nicht mehr im besten
dann
Alter?
ja, ja, vielleicht nicht mehr im allerbesten, aber hoffentlich noch in einem guten, ja, aber nee, man. Es hat auch was Demütiges immer, sage ich mal, einen neuen Weinberg zu pflanzen und dieser Faktor Geduld und Zeit ist immer allgegenwärtig und ist, glaube ich, auch, das muss man verinnerlichen und auch verstehen. Aber wie gesagt, zu Beginn war ich halt auch sehr ungeduldig, ja, aber dann, das muss man lernen oder mir ging das zumindest so und das kann man auch lernen. Aber natürlich, es ist oft so, man erntet wunderschöne Trauben, hat schon ein gewisses Bild vor Augen, wie der Wein dann wird und der entwickelt sich auch und dann trotzdem muss man immer noch ein Jahr warten. Das ist schon manchmal schwierig, weil ja, ich liege dann oft nachts im Bett und denke mir, boah, noch ein halbes Jahr warten und so. Das aktuelle so mit den 23ern, die großen Qualitäten. Aber übers Knie brechen ist da nicht und da muss man einfach Ruhe bewahren und dem Wein auch die nötige Zeit geben. Ja.
Ja, auf einem anderen Feld geht die Entwicklung vielleicht einen Tick schneller. Ich meine hier das große Feld des Marketings, der Kommunikation, der Präsentation, sowohl was die Winothek oder die Tasting Rooms anbelangt, als auch die Flaschenausstattung. Das ist, glaube ich, ein Feld, auch nicht von heute auf morgen, aber da kann man und muss auch, gerade wenn man wie du da nicht auf die Erfahrungen der Generationen vorher zurückgreifen kannst, sondern wenn du das Weingut im Grunde genommen neu gegründet hast,
Ja.
musst du ja Gas geben. Wie bist du da, wie schnell bist du da vorangekommen und wie hast du es angestellt?
Wenn man erstmal gar keine Kunden hat, so wie wir das zu Beginn ja hatten, dann kann man auch wirklich machen, worauf man selbst Wert legt. Und ich glaube, wer mich so ein bisschen kennt, also ich mache auch meine Weinprobe in Shorts, in Jogginghose. Dementsprechend haben wir auch ziemlich modern, in Anführungszeichen, moderne Labels, Etiketten. Ich finde, dass es immer sehr wichtig ist, muss einen selber widerspiegeln. Und wenn man mich kennt und die Weine sieht, dann wirkt das, glaube ich, schon authentisch. Und ich glaube, das haben die Kunden auch dann gemerkt oder unsere Partner. Ansonsten war das natürlich zu Beginn schon so eine Sache. Ich hatte da 2000 Flaschen gefüllt und dachte mir, oh Gott, was jetzt heute eine recht kleine Zahl ist, aber damals dachte ich mir, oh Gott, wer trinkt das denn? Wenn du gar keinen Kunden hast, ja, zur Not habe ich gesagt, trinken wir das irgendwie in der Familie selber. So war mal der Anstoß. Und dann war das wirklich sukzessive, Step by Step. Natürlich gibt man maximal hier soziale Medien, Beispiel ist mir schon auch sehr, sehr wichtig. Was glaube ich heute, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Aber am Ende war es auch einfach immer Mund-zu-Mund-Propaganda und ich bin selber überrascht, wie schnell das dann vielleicht ging. Aber ja, es baut ein Stein auf dem anderen auf und dann hast du Weine in der Gastro platziert, was für mich, also ich war da so happy, als wir das erste Restaurant hatten, die dann unseren Wein aufnehmen wollten. Ja, und irgendwann setzt es dann was in Gang, dann probieren das wiederum Gäste und nehmen den Wein mit und so Step by Step. Mittlerweile ist es natürlich so, dass ich auch sehr viel unterwegs bin. Ganz klar, von alleine verirrt sich, obwohl Oberbreit wunderschön ist, ja, aber von alleine verirrt sich jetzt hier auch kaum jemand, muss ich schon auch gestehen. Aber es ist einfach immer wieder kleine Bausteine, Step by Step und ja,
Also auch jetzt nicht zunächst mal ein Masterplan, wo du dir ganz genau eine Strategie zurechtgelegt hast, wie du vorgehen willst, um möglichst lukrative Kunden zu bekommen, um irgendwo bei einem der angesehenen, angesagten Händler oder in einem der angesagtesten Restaurants platziert zu werden, sondern es hat sich auch hier vieles einfach ergeben.
Ja, absolut, ja. Also wer mich kennt, ich bin ein extremer Bauchmensch, sage ich mal, der sich nicht groß Gedanken macht, sondern dann auch immer viel aus dem Bauch raus entscheidet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sage ich mal. Also ein Masterplan gab es da irgendwie nie, ja. Und ein gewisses Gefühl braucht man einfach für manche Sachen. Das hat man vielleicht oder man hat es auch nicht. Und ich glaube, das war auch immer ganz wichtig für mich und ist es auch nach wie vor.
Also wenn du jetzt sagst, du hast deinen Tasting Room oder auch die Flaschenetiketten aus dem Bauch heraus so gestaltet, wie ich sie vorgefunden habe, dann muss ich sagen, Chapeau, beides hat eine tolle Ausstrahlung und gefällt mir sehr gut.
Okay, danke dir. Ja, also ja, vielleicht kam das auch ein bisschen, also natürlich macht man sich auch Gedanken, ja. Ich wäre auch, das wäre schon gelogen, wenn ich sage, es ist alles nur Spontanität. Aber grundsätzlich glaube ich, und das wollte ich damit sagen, es ist auch manchmal ganz gut, wenn man einfach spontan auf seinen Bauch hört und nicht immer alles ewig im Voraus plant. Ja, ich kann jetzt auch noch nicht sagen, wie wird der Jahrgang 24. Das bringt mir auch gar nichts, wenn ich mir da irgendwie Gedanken mache, sondern mal schauen, wann es soweit ist und dann Step by Step einfach überlegen, was macht man dann, aber jetzt halt nicht ewig vorausplanen. So ein Typ bin ich einfach nicht, ja.
Wenn du jetzt mal zurückguckst auf die Jahre, die letzten Jahre, würdest du sagen, du hast mit dem Winzerdasein deinen Traumberuf gefunden?
Absolut. Ja, also zu 100%. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas anderes machen könnte. Es ist für mich, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so unglaublich breit gefächerter Beruf. Was ich auch so genieße, immer wieder neue Leute kennenzulernen, rumzukommen, Gespräche zu führen, sich auszutauschen. Auf der anderen Seite ist es auch wunderschön, mal im Weinberg zu sein, abschalten zu können. Speziell im Winter ist für mich so Rebschnittzeit, Januar, wenn so ein bisschen alles ein bisschen gemäßigter wird, ist es Rebschnitt ist wie Urlaub, sage ich mal, das ist so Balsam für die Seele. Dann, ich war als Kind immer jemand, der so ein bisschen fantasiemäßig geprägt war. Das war so die Zeit von Gummibärenbande und so. Und ich wollte damals aber schon immer auch so Gummibärensaft, wer so auch diese Generation ist, so ein bisschen nachkreieren. Und ich glaube, im Weinkeller ist es dann doch auch immer so ein bisschen, das hat immer noch so ein bisschen was Fantasievolles. Also da, das ist immer noch wieder ein Wunder, wie da neue Weine entstehen. Und das genieße ich auch sehr. Also insgesamt ist der Beruf halt einfach unglaublich abwechslungsreich. Und ich kann jeden jungen Menschen dazu nur raten, überlegt euch auch den Beruf des Winzers mal. Natürlich ist es auch eng verbunden mit viel Arbeit. Ja, wenn man sagt, ey, ich bin da nicht bereit zu, dann ist es vielleicht auch das Falsche im Endeffekt. Aber das ist etwas, was ich zumindest nicht als Arbeit empfinde. Also und ich glaube, das ist das größte Glück, wenn man einfach seine Arbeit auch gleichzeitig als Hobby sieht. Und wenn man nicht halt irgendwie einmal mit 10 Minuten auf die Uhr schaut und hofft, dass der Tag vorbeigeht, ja, dann ist es sehr, sehr viel Glück, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, habe ich hiermit auch mein Traumberuf gefunden,
Ja,
absolut.
es ist faszinierend vielfältig, du hast es ja angesprochen, ne? Vom Weinberg bis hin zur Probenpräsentation,
Ja.
Kommunikation mit Menschen. Das ist schon schön, sein eigenes Produkt auch präsentieren zu können, glaube ich. Immer mal wieder auch aufregend, wenn man sozusagen den neuen Jahrgang präsentiert und ist auf die Feedbacks gespannt. Man darf sich auch nicht jede Kritik, glaube ich, zu Herzen nehmen, weil die flattert ja auch immer mal wieder ins Haus, nehme ich an, oder?
Ja, schon. Also auch wieder etwas, was man dann, glaube ich, auch erst lernen muss, sage ich mal, auch mit negativen Kritiken zurechtzukommen. Ich muss sagen, toi, 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 ich habe speziell im letzten Jahr, das war ein unglaublich erfolgreiches Jahr, wo wir auch wirklich viele positive Kritiken bekommen haben. Das genießt man dann natürlich, aber sicherlich hat man auch immer wieder mal den Fall, dass dann Stimmen aufkommen, hey, der Vorgängergang, da war der Silvaner, hat mir besser gefallen oder das und das stört mich dann an dem Wein und so. Das sind so Sachen, ja, wenn man den Wein als so ein bisschen sein Baby sieht, dann tut es schon auch weh, ja, aber das gehört halt auch dazu.
Ja. Ja, das geht mir zum Beispiel ja auch, wenn ich ein neues Buch publiziere. Ne? Das ist ja, ja. Dann gibt es Applaus, aber es gibt immer auch den einen oder anderen, dem es nicht so gut gefällt. Und auch damit muss man leben lernen, ne? Ohne dass man so da gleich sich in seinen Grundfesten dann dadurch getroffen fühlt.
Absolut, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich ein. Ja, das geht jedem Menschen so, ja, ob es im privaten Bereich ist oder im beruflichen Feld. Das ist immer mal so, dass man Gegenwind bekommt und es ist halt auch immer schwierig, es ist immer allen recht zu machen. Ja, das davon kann man sich auch verabschieden, das funktioniert nicht.
Ja, absolut. Christian, welche Rolle spielt für dich in diesem gesamten Prozess das, was ich mal sensorische Kompetenz oder Erfahrung nennen würde?
Unglaublich wichtig. Also ich sag mal, mit so das Wichtigste, weil A sammelt man natürlich auch, habe ich vorhin schon mal erwähnt, über Weine, die man probiert, auch für sich persönlichen Input. Und B ist es natürlich auch wichtig, die eigenen Weine abschätzen zu können. Um jetzt auch mal so aufs Beispiel bei uns so zu kommen, also wir machen mittlerweile, sagen wir schon, 80-90% Spontangärung auf recht viele kleine Gebinde. Und es ist halt auch einfach wichtig, jedes einzelne Gebinde einschätzen zu können. Und dementsprechend probiere ich auch sehr, sehr viel. Man muss dann halt auch den persönlichen Wein einschätzen können. Das ist ganz wichtig. Dementsprechend ist sensorische Kompetenz enorm wichtig. Ja, also ich wäre jetzt, ich würde mir schwer tun, meinen Wein kommunizieren zu können, wenn ich ihn selbst nicht beurteilen kann. Ja.
Ja, und da ist es auch immer gut, über den eigenen Tellerrand wahrscheinlich hinaus zu gucken und auch viele andere Weine von Kollegen zu probieren im In- und Ausland.
Genau, ja, also total. Ich glaube, als Winzer ist der Wein immer allgegenwärtig. Man probiert sehr, sehr viel, auch links und rechts. Auf der anderen Seite ist es gerade auch wichtig, dass wir so in der Winzerschaft, im Kollegenkreis uns immer wieder mal zusammentun und gegenseitig auch die Sachen probieren. Und ich glaube, da hat sich die letzten Jahre auch in Franken, was ja immer so ein bisschen verschlafen gilt, schon auch sehr, sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, das hebt auch eine Gesamtregion nochmal ein bisschen nach oben, wenn man sich einfach austauscht und auch Sensorik miteinander betreibt. Weil natürlich hat man dann auch am Ende des Tages vielleicht so eine gewisse Betriebsblindheit. Also das ist natürlich so. Ja, also ich finde es schon auch interessant, wenn jetzt mal jemand anders meine Weine probiert und mir dann auch ein ehrliches Feedback gibt und das dann auch nochmal anders einschätzt, wie ich das selber vielleicht.
Das war ja sicherlich in der Generation der Väter, aber vor allen Dingen der Großväter ein No-Go, ne? Dass man miteinander probiert hat, dass man auch einander in die Keller, in die Kochtöpfe sozusagen hat gucken lassen. Das ist ja doch erst eine etwas neuere Entwicklung, ich sag mal der letzten 20, 25 Jahre.
Würde ich so unterschreiben.
Ja. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, du hast ja gesagt, du bist in der Umstellung zur Bioproduktion. Das ist natürlich ja durchaus noch möglicherweise nicht das Ende der Fahnenstange. Du weißt selbst, dass noch viele andere sozusagen Konzepte im Moment in den Köpfen der Winzer schwirren und auch im Umfeld diskutiert werden. regenerative Landwirtschaft, ne? Permakultur, ja. Agroforst, ja. Biodynamie. Also da gibt es viele Konzepte, mit denen man sich als Winzer beschäftigen kann und sich auch noch möglicherweise sich und seine Weinberge weiterentwickeln kann und vielleicht auch insgesamt dem Weinbau und der Natur etwas Gutes tun und etwas zurückgeben auch.
Ja.
Wie siehst du das selbst persönlich und denkst du vielleicht auch schon an eine Entwicklung in die ein oder andere Richtung nach?
Okay, also ja, das hat, wie du schon gesagt hast, die Biozertifizierung ist die eine Sache, aber das ist im Endeffekt auch nur ein Einstieg in die ganze Geschichte, wo wir uns verbessern können und auch wollen und sicherlich auch werden, ist so in diesem Nachhaltigkeitsbereich. Also wir möchten auch unseren ganzen Betrieb umstellen auf Nachhaltigkeit, was so Stromerzeugung angeht, dass wir da komplett unabhängig werden. Wir arbeiten jetzt schon mit Wasserspeicherung, so was Reinigung der Fässer angeht, um das Wasser auch möglichst wieder zu verwenden und nicht einfach nur ablaufen zu lassen. Das sind so Kleinigkeiten. Wir versuchen mittlerweile Flaschen zu spülen. Ich schätze mal, dass wir im Jahr, ja, je nachdem, zwischen 5.000 bis 10.000 Flaschen auch spülen, okay, und wiederverwenden. Sind alles so Kleinigkeiten, an denen man sicherlich noch drehen kann. Und das ist auch so etwas, was dann wächst und wo man auch von Jahr zu Jahr besser wird, würde ich behaupten.
Wie sieht es da mit dem Gewicht der Flasche aus zum Beispiel?
Auch so ein Thema, ja. Also als ich begonnen habe 2017, das war vielleicht auch in den Köpfen auch noch ein bisschen eine andere Zeit, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Aber da war es für mich auch noch gar kein Thema, ja. Da einfach die schwerste Flasche bestellt, sag ich jetzt mal. Und geil, ich habe eine schwere Flasche. Ja. Ja, würde ich heute gar nicht mehr machen. Man hinterfragt auch für sich selbst sehr, sehr viel mehr. Und ist im Nachhinein gesehen schon ein Wahnsinn, was da für ein unnötiges CO2 schon allein durch das Gewicht der Flasche nochmal rausgeblasen wird. Da hat sich auch schon einiges getan, aber auch das Thema mit Mehrwegflaschen. Aber das ist natürlich auch eine Sache, da müssen mehrere an einem Strang ziehen. Aber da sind wir schon auch dran interessiert. Und wie gesagt, das Thema Flaschen wiederverwenden ist, da betreiben wir schon, glaube ich, auch einen Aufwand, der schon recht hoch ist für uns zumindest. Aber so können wir wenigstens guten Gewissens sagen, dass wir auch versuchen, unser Bestes zu geben. Wir haben dann auch jetzt Beispiel unsere Etiketten fast alle schon umgestellt auf Naturpapier. Das sind alles so Kleinigkeiten. Was im Weinberg das Ganze angeht, Biodynamie interessiert mich auf jeden Fall. Da wollen wir dann erstmal ein bisschen reinwachsen noch so. Das möchte ich dann Step by Step so ein bisschen angehen. Aber ist auch etwas, was wir vorhin bei dem ganzen Bio-Ding schon sagen, so man muss das Ganze erst ein bisschen kennenlernen und sich reinarbeiten. Das geht auch nicht von heute auf morgen.
Ja.
Ja.
Definitiv. Das ist das eine, wie schnell man Erfahrungen sammelt und in der Praxis die Dinge dann verändert und umsetzt. Auf der anderen Seite haben wir dann einfach die Beschäftigung erstmal damit auch, ne? Wie geht das eigentlich? Wie könnte regenerative Landwirtschaft im Weinbau funktionieren? Dauerbegrünung, Humusaufbau, vielleicht Mischkulturen mit Elementen von Agroforst etc. Das ist ja logisch, dass wir das heute nicht von heute auf morgen umsetzen können, aber es braucht eben auch sozusagen vorbereitende Diskussionen und Auseinandersetzungen damit die Dinge überhaupt mal eine Chance bekommen.
Ja, das ist richtig, ja. Wo wir da aktuell so stehen, weiß ich nicht. Also oder insgesamt könnte sich sicherlich noch ein bisschen mehr tun.
Ich meine, die Herausforderungen sind ja da, ne? Klimawandel ist klar, aber wir haben Rebkrankheiten, Wir haben ganz klar. Eska, ja. wir haben die Bodengesundheit ist nicht überall gegeben. Das Thema Wasser ist ein ganz großes die nächsten Jahre. Also sozusagen der Winzer kommt gar nicht umhin, sich mit all diesen Dingen zu beschäftigen. Und umso früher er da drauf reagiert und Alternativen erprobt, umso besser, denke ich.
Ja, absolut. Ja, also wir hatten das ja auch neulich, als du hier zu Gast warst, das Thema Mischkulturen, was für mich absolut auch interessant ist. Was ich auch aktuell sehr wichtig empfinde, ist das Thema mit den Peewees, wo wir sicherlich sehr viel mehr noch machen könnten und wo, glaube ich, auf lange Sicht kaum ein Weg dran vorbeiführt, weil das halt einfach auch eine Lösung für manche Probleme sein kann. Aber auch so etwas, da ist auch ein bisschen die Forschung gefragt, auf der anderen Seite auch eine Kommunikation dem Kunden gegenüber, um da einfach auch so neue Rebsorten überhaupt mal interessant zu machen. Aber auch hier wieder, wenn man da eine gewisse Zusammenarbeit hinbekommen würde, wäre das sicherlich von Vorteil. Und für mich persönlich ist es gerade noch so ein bisschen, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht, ja. Ja, was natürlich auch schade ist. Also da finde ich, könnte der Austausch insgesamt noch ein bisschen besser sein.
In Rheinhessen hat ja die Eva Vollmer da eine ganz interessante Initiative gestartet mit den Zukunftsreben. Ja, genau. Schon mal der Versuch, die nicht mehr Peewees zu nennen, sondern Zukunftsreben. Ja. Das ist natürlich schon mal im Wording ganz andere Wertschätzung,
total,
die dahinter steht. Und dann auch damit in die Offensive zu gehen. Und das ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Es bräuchte vielleicht jetzt noch immer mehr Winzer, die sagen, wir schließen uns dieser Bewegung an. Das heißt ja nicht, dass man sich von den Klassikern verabschieden muss, sondern dass man zumindest mal guckt, kann man in diesem Basisbereich auch auf diese Zukunftsreben zurückgreifen. Und das wird jeder anders beantworten. Man sollte sich das fragen.
Ja, also ich sag mal, um es auf den Punkt zu bringen, so für uns, ich glaube, und so weit sind wir noch nicht, also wir haben aktuell Cabernet Blanc und Sauvignac im Anbau, aber 20-25% der Rebsorten insgesamt könnten schon Zukunftsreben, um jetzt bei dem netten Wort zu bleiben, durchaus sein. Und ich glaube, dass, wenn wir dahin kommen würden, wäre das schon ein wirklich guter Weg. Ja. Und wenn ich überlege, auch wie viele Cuvées wir mittlerweile füllen, wo
die Rebsorte gar nicht draufsteht, ja.
Genau, wo es den Kunden auch nicht so zwingend interessiert, was jetzt die Rebsorten in diesem Wein genau sind. Das ist ja schon mal ein Steilpass ein Stück weit.
Genau.
Und aber auch hier wieder, wir haben den Cabernet Blanc 2019 gepflanzt und den Sauvignac 22. Dauert natürlich, bis es dann Früchte trägt.
Absolut. Ja.
Und ähnlich auch, was du vorhin erwähnt hast, Thema Humusaufbau. Wir arbeiten uns da gerade so ein bisschen ein. Aber grundsätzlich haben wir hier bei uns einen enormen Vorteil, dass wir sehr, sehr tiefgründige Böden haben und auch nahezu komplett ohne irgendwelche Bewässerungen. Also wir bewässern die Reben eigentlich einmal und das ist beim Pflanzen. Und ansonsten ist, glaube ich, der Wasserbedarf bei uns im Weinberg also wirklich sehr, sehr gering. Und in Kombination mit einem guten Humus Gehalt ist das schon bei uns sehr, sehr gut zu handeln.
Ja.
Auch um der Trockenheit entgegenzutreten.
Aber auch Humusaufbau ist etwas, was Zeit braucht. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Genauso wie die Zukunftsreben nicht von heute auf morgen ein Alter erreichen, wo man sagt, jetzt sind sie da, wo man sie gerne hätte. Ja. Und das ist eben auch hier, braucht es Geduld, Erfahrung. Man kann nicht von heute auf morgen wissen, wie man auch am besten die einzelnen Sorten vinifiziert. Das dauert ein paar Jahre, bis das Handling in Weinberg und Keller auf eine Basis gestellt ist, dass man sagen kann, man hat diese Sorten tatsächlich verstanden. Und dadurch, dass sie älter werden und dann noch die Anlagen in ein anderes Gleichgewicht kommen, wird man da auch über die Jahre hin immer noch wieder Lernprozesse, glaube ich, absolvieren.
Total, ja. Aber wenn man nicht anfängt, dann kommt man auch nicht ans Ziel. Deswegen ist es Ist auch wichtig, irgendwann mal loszulaufen, um dann hoffentlich irgendwann mal ins Ziel zu kommen. Und deswegen, ja, fangen wir jetzt an zu laufen. Aber der Weg ist da schon noch lang und kann auch besser werden. Ja, das gebe ich zu, absolut.
Du hast jetzt ja die Brücke geschlagen, zu deinem Portfolio. Dich kann man besuchen, ne? Euch kann man besuchen und kann dort auch Wein probieren und mitnehmen. Das ist doch richtig, oder?
Das ist richtig, ja.
Okay, ja gut, das ist nicht überall möglich oder mehr möglich. Aber sagt uns noch mal zwei, drei Sätze. Wie hast du dein Portfolio aufgebaut? So wie ich das sehe, gibt es ja da verschiedene Linien auch.
Genau, also wir haben eine recht klassische Gutsweinlinie, einfach junge, frische, easy drinking Weine, würde ich es mal bezeichnen. Und oben drüber haben wir dann, also wir gliedern das auf, weil ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, mit Ottenbreit, Obernbreit, also mit dem Thema O. Es ist allgegenwärtig, deswegen haben wir eine 1O, eine 2O und eine 3O-Linie. Und 1O ist dann quasi Einstieg, Easy Drinking Segment. Und alles andere, dann 2O und 3O, ist komplett im Holz vinifiziert. Alles spontan vergoren. Also da ist mir dann eher das Thema Herkunft, Terroir, auch Jahrgangstypizität wichtig, Thema Essensbekleidung und die Weine, die dann dort sind, die sind dann auch mindestens 7 Monate im Holz gelegen, teilweise auch Richtung 2 Jahre, je nachdem. Und das sind dann auch so die Weine, die meine Liebe widerspiegeln. Ja, wo ich auch meine, dass die auch nicht so austauschbar sind, wo ich dann auch versuche, dass die Jahrgangsunterschiede schmeckbar sind. Also einfach Weine mit einer gewissen Leidenschaft. Ja, und da gibt es dann halt auch immer mal Zeiten, wo dann die Weine ausgetrunken sind, aber das ist halt so etwas, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, da wird dann auch dem Wein die Zeit gegeben, die er braucht, und wenn er 12 Monate Zeit braucht, dann bekommt er die auch.
Ja, fein, Christian. Das klingt gut. Ich denke, du bist auf einem sehr guten Weg. Ich freue mich, wenn ich beim nächsten Besuch dann auch noch mehr probieren kann. Es lag einfach diesmal dran, dass tatsächlich vieles ausverkauft war.
Ja.
Da kam ich nicht zum besten Zeitpunkt, was das Tasting anbelangt, aber das holen wir nach, wenn die Möglichkeit sich dafür bietet.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben,
Genau,
genau.
genau. Also, ich drücke dir die Daumen, wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, dir und deiner Familie
Vielen Dank.
natürlich und freue mich, dass du hier heute dabei warst.
Danke dir, Wolfgang. Dir auch alles Gute und ja, sehr, sehr cool, dass ich dabei sein durfte.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Mach's gut. Ciao.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit Christian Ottenbreit aus Obernbreit in Franken. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Dann mit einer Rheingauer Ikone, einem historischen Weingut par excellence. Die Rede ist von Schloss Vollraths. Für das Podcast-Interview konnte ich sowohl den Geschäftsführer von Schloss Vollraths, Ralf Bengel, Ökoweinbauer der ersten Stunde, als auch Kellermeister Jochen Buck gewinnen. Also, schaltet wieder ein, wenn am 28. Juni die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.